Ich bin diese Waldhexe, die den norwegischen Freundschaft gewonnen hat und so komisch singt. Max.
Und ich bin der Plüschwolf, ohne den Mons Selmerlöw 2016 komplett nackt auf der Bühne gestanden wäre. Rick.
Und ich bin die besonders fackelnde zweite Kerze von links in Bambis Spooky Kerzenring. Ja, ja, genau die. Bruder.
Hier ist ESC Byte, der Lava-Podcast, der ESC-Kompakt-Blogger Rick Max. Und wir haben heute einen besonderen Gast, nämlich den die deutsche ESC-Ikone Bruder zu Gast. Hallo Bruder.
Hallo.
Ich freue mich so, dass du da bist. Wir hatten etwas technische Schwierigkeiten, aber das gehört zu unserem Podcast dazu. Deswegen, let's go with it. Wie war denn so euer Sommer bisher und wie startet ihr so vielleicht in die Season demnächst? Bruder, lass mit dir beginnen.
Hey, also ich glaube, nach dieser ESC-Saison, die ja doch sehr stressy dann doch irgendwie insgesamt war, war ich, glaube ich, ganz happy, da irgendwie mal ein bisschen Abstand auch nehmen zu können. Und ich musste erstmal die ganze Eurovision-Musik aus meinem Spotify on repeat verbannen und da mal ein bisschen was anderes reinbekommen. Deswegen, ich bin froh, dass ich mal so eine kurze Auszeit hatte, aber I'm ready to go für die ESC-Saison 2025.
Ja, ich finde auch irgendwie so am Anfang, also so direkt nach dem ESC, ist man erstmal so richtig froh, dass es jetzt vorbei ist. Und dann aber irgendwie, also bei mir ist es immer so, dass ich spätestens nach einer Woche schon wieder denke, okay, kann jetzt eigentlich schon wieder weitergehen mit den Vorentscheiden. Wobei so eine etwas größere Pause schadet natürlich nicht. Aber ich bin jetzt, also jetzt so Ende August, finde ich, ist schon langsam schon wieder eine Zeit, wo es eigentlich schon wieder losgehen könnte. Und wenn wir Glück haben, kommt Frankreich ja eh schon wieder mit seinem intern gewählten Song nächste Woche um die Ecke.
Ja.
Kann ja gut sein.
Aber ich glaube, Bruder, irgendwie nicht, dass er ESC-Songs aus dem Playlist verbannen kann.
Ja, das fand ich jetzt auch gerade ein bisschen schockierend.
Ja, doch, aber irgendwie ist es tatsächlich so. Also ich muss dann so teilweise, wenn ich, also natürlich, ich höre die Songs dann gerne noch, aber manchmal muss ich die so ausblenden, weil ich dann mir so denke, ich brauche jetzt was anderes. Also ich brauche irgendwie jetzt mal ein Gegenteil zu dem, was ich jetzt schon eigentlich die erste Hälfte des Jahres gehört habe.
Das macht irgendwie Sinn, aber ich schaff's nicht. Bei mir läuft Andy Mamango einfach on repeat den ganzen Tag.
Findet ihr eigentlich, wenn wir schon mal bei diesem Thema sind, dass ESC-Songs wirklich, so wie man das, wie man dieses Vorurteil oft irgendwie hört, wirklich so einen ganz bestimmten Sound haben, den andere Songs überhaupt nicht haben? Oder ist das eurer Meinung nach ein Vorurteil?
Ich finde nicht mehr. Also ich finde, es gab so eine extreme Zeit, wo man wirklich 100% gehört hat, jo, das ist auf jeden Fall ein Eurovision-Song. Sowas. Ja. Wird ganz normal in den Charts nicht laufen. Aber ich finde gerade so, ich würde sagen, so seit 2020, 21 oder sowas, ist da so ein Shift irgendwie drin, dass viel kommerzialisiert wird, was auch die Musik angeht irgendwie. Und dass auch einfach geguckt wird, ey, was läuft eigentlich gerade wirklich in den Charts gut und in der Musikkultur in den Ländern und nicht, was könnte beim ESC gut funktionieren.
Ja, ich finde auch. Also gerade so die aktuellen Musiktrends werden in letzter Zeit eigentlich immer ganz gut abgezeichnet beim ESC. Zum Beispiel fand ich Luktelk dieses Jahr total irgendwie authentisch, weil ich das Gefühl hatte, dass das in Litauen eben wirklich gehört wird und zwar von allen Altersgruppen und es ist jetzt nicht nur so ein ESC zusammengeschusterter Song und deswegen, ich bin da eigentlich tatsächlich sehr bei dir. Wobei das halt, wie du sagst...
Ja, es wird irgendwie ein bisschen authentischer, ne?
Ja, finde ich auch. Ich finde halt so die Anfang die 2000er, ich weiß nicht, wenn man manchmal auf so ESC-Partys unterwegs ist und da plötzlich so ein Song von 2002 läuft, da denke ich mir halt auch so, okay, das war halt so Klischee-ESC. Und ich bin einfach halt froh, dass wir aus dieser Zeit weg sind, ehrlich gesagt.
Ich will sie nicht missen, weil das ist so einfach eine sehr ikonische Zeit, aber ich bin auch sehr froh, dass wir in einer anderen Moderne, sag ich mal, angekommen sind, auf jeden Fall.
Ja, würde ich auch so sagen.
Aber ich habe das öfters mal, dass mir Lieder gefallen, die nicht, also wirklich nichts mit dem ESC zu tun haben und dann zeige ich diese Lieder Leuten oder halt Freunden und die meinen dann, ach ja, das hört sich auch richtig nach ESC an. Also das ist, ich weiß nicht, ob sie das sagen, weil es von mir kommt oder ob sie dann, ob es irgendwie so ein gemeinsam, ob es irgendwas in den Songs ist, was dazu führt, dass ich sie gut finde und vielleicht auch ESC-tauglich wären. Keine Ahnung. Also, aber es ist mir schon immer passiert, dass ich einfach ein Lied toll fand und alle haben gesagt, ja, genau, weil es richtig nach ESC klingt. Und ich könnte es gar nicht benennen. Ich glaube, die Leute können das auch nicht benennen. Die können auch nicht sagen, okay, vom Aufbau oder sowas oder von, I don't know. Das ist
aber sind das Songs, die nicht beim ESC waren, oder?
Genau, sie haben schon überhaupt nichts damit zu tun haben.
Ah, okay.
Und dann, das ist
ja, aber dann sagen die das halt, weil sie halt denken, du hörst eh nur ESC-Zeug, oder?
Boah, es ist schon sehr Latin bei mir eigentlich, Off-Season. Es ist sehr Rock-Latin.
Ja, aber das ist dann ja nicht alle.
Und dann ist es auf einmal Gunilla wieder.
Ja, aber ich meine, es gibt auch genug Leute, die absolut keine Ahnung von Musikkultur haben und sich so denken, oh mein Gott, das ist ein Latin Beat, der muss bestimmt für Spanien beim ESC dabei gewesen sein.
Ja, das stimmt. Ganz schlimm.
Oh, ein Dance Break wie Slow-Mo.
Genau, muss aus Polen. Das war bestimmt hier auch ein Song von hier Blanka oder so. Muss. Ja,
genau. Aber wenn wir es schon über diesen, wie heißt es, ESC? Wir müssen schon über
European Song Contest.
CSD. Ich glaube, CSD war es.
Da sind auch die ganzen Schwulen, du.
Unser schöner Grand Prix, wie die Bild manchmal trotzdem schreibt.
Oh,
wenn wir schon dabei sind, Bruder, wie kamst du eigentlich zu diesem Hobby?
Ey, du, ganz ehrlich, frag mich nicht. Ich weiß noch, es war 2008, als wäre es gestern gewesen. Ich mit wahrscheinlich sehr, sehr frischen 9 Jahren auf dem Sofa sitzend mit meinem Cousin und meiner Mom und ihrem Mann und Eurovision 2008 guckend. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch diesen Jahrgang immer noch so tief im Herzen eingeschlossen, obwohl er von vielen ja so als einer der schwierigsten Jahrgänge irgendwie betitelt wird. Aber irgendwie habe ich da Blut geleckt und bin dann da nicht mehr von weggekommen. Und das hat sich irgendwie dann dazu entwickelt, dass ich dann doch zu so einem kleinen Hardcore-ESC-Boy geworden bin.
Wow. Also, dass man nach 2008 gesagt hat, das schaue ich mir weiter
an. Also, sagt sehr viel über meinen Geschmack aus, würde ich jetzt behaupten. Guten Geschmack natürlich.
Wer war euer Favorit 2008?
Sag mal. Also, damals... Ich rede jetzt von damals, war es auf jeden Fall Charlotte Pirelli, Hero. Das war so mein Gay Awakening wahrscheinlich.
Mhm.
Da dachte ich so, Mother has arrived. und my little gay inner self has also arrived wahrscheinlich. Aber das war auf jeden Fall damals mein Favorite. Das weiß ich noch.
Und heute?
Ich habe heute diesen...
Heute.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, hat es sich so drastisch geändert?
Ja, doch. Lass mich mal ganz kurz in die My Eurovision App schauen. Neben My Eurovision Scoreboard, so heißt sie. Werbung. Oh, darf ich das überhaupt?
Egal. Nein, wir werden das so zählen von denen. Also nein.
Ja, sehr gut. Oh, ach du meine Güte. Naja, okay. Also ich habe tatsächlich die Schweiz auf der 1 momentan. Era Stupendo.
Oh ja, das war cool. Das mochte ich auch.
Und habe natürlich die No Angels auf den 2. Weil Disappear, Bob of the Century. Das wissen wir ja alle.
Mm.
Bulgarien konnte sich nicht irren. Bulgarien hatte immer recht.
Bulgarien wusste, they are onto something.
Safe.
Sie waren zu früh. They were before, too early.
Ach, Leute, bei mir war es Norwegen.
Norwegen, verdammt dann doch mal.
Norwegen.
Und das war Gott, strong. Dingsbum strong. Ja,
genau. Und und ich überlege gerade, was sonst noch ganz cool war. Secret Combination war das ja, oder?
Ja, auch geil, auch geil. Oh,
die hat so eine geile Mickey-Maus-Stimme.
Island, toll.
Oh, this is my life. Ja, ja.
Ah, die Türkei, Slay.
Slay. Aber,
Albanien, Bob. Serbien,
Oh, auch gut. Aber
stimmt, glaube, Armenien.
Oh, auch Kelle, Slay. Kelle. Ja.
Yeah.
Hey, Leute, und jetzt mobbt mich noch einmal dafür, dass ich 2008 geil fand.
Ja. Nein, ich habe dich nie gemobbt. Es war auch für mich mein Awakening. Aber wie die aufmerksamen ESC-Byte-Hörer und Hörerinnen sicher wissen, war es bei mir hauptsächlich wegen der Ukraine damals. Shady Lady.
Wow.
Stimmt. Oh,
ja.
Come on. Das war so eine geile Inszenierung. Ich könnte stundenlang davon schwärmen.
And she turned out to be a shady lady.
Stimmt. Oh Gott, stimmt. Was für ein...
Aber das ist ein Thema für einen anderen
Tag. Das ist wirklich ein Thema für sich. ja, und dann bist du dran geblieben beim ESC und hast irgendwann gesagt, also ich will damit irgendwann mal Content machen oder ich will da irgendwann mal, ich weiß nicht, wie das so entstanden ist bei dir. Hast du dann...
Also das war tatsächlich total, sag ich mal, spontan oder eher zufällig, weil Thomas Mohr hatte ja seinen ESC-Roman geschrieben, wo es um einen Mord beim ESC ging. Und da hatte er zwei Lesungen, eine in Berlin und eine in Hamburg. Und für Hamburg hat er dann wahrscheinlich einmal so ein paar Leute auf Instagram angeschrieben, die irgendwie was mit Eurovision zu tun haben. Und dann war ich so, ey, cool, ich komme auf jeden Fall. Und dann hat er mich dem ESC-Team so ein bisschen vorgestellt. Und darüber sind wir dann in Kontakt gekommen. Und dann war, glaube ich, auch für 2018 oder 19, 18 war es, glaube ich, konnte man sich für die Songchecks als Fanexperte bewerben. Und dann hieß es aber so ein bisschen, ey, wir können dich nicht mit in dieses Voting reinnehmen, weil wir einfach jetzt schon, sag ich mal, Kontakt mit dir hatten und es könnte einfach blöd rüberkommen, wenn du dieses Voting gewinnen solltest, dass wir da irgendwas geschoben haben, weil wir ja schon was hatten, was ich auch vollkommen nachvollziehen konnte, wo ich gesagt habe, ey, check ich voll, muss man wirklich aufpassen. Und dann schrieb mich Marcel irgendwann ziemlich knapp vor den Songchecks, glaube ich, an und meinte so, ey, ich suche noch jemanden, quasi der das mit mir zusammen neben mir macht, weil da hatte ich auch mit Marcel so ein bisschen privat auch zu tun gehabt. Ja, und so bin ich dann irgendwie in die Songchecks mit reingestolpert. Und irgendwann 2022 fragte mich dann der Eurovision Deutschland Online-Team-Chef, ob ich nicht so ein paar Videos für TikTok machen möchte. And here I am.
Sehr, aber wann war das erste Mal dann, wann warst du das erste Mal live vor Ort?
Also privat war ich 2018 da, in Lissabon. Auch mit L. Und dann mit dem NDR 2022 in Torino.
Und die Frage, die wir uns natürlich jetzt alle stellen, du hast ja, ich glaube, wer dich so ein bisschen verfolgt hat, das auch mitbekommen, unter anderem die tatsächliche internationale ESC-Ikone Loreen getroffen. Also die deutsche Ikone trifft die internationale Ikone. Und ich habe das gesehen, ich habe das online gesehen und dachte mir so, wow. Also da war ich wirklich neidisch auf dich. Ist das auch dein schönster Moment bisher gewesen, den du durch den Job sozusagen erlebt hast, oder gab es da noch was anderes?
Also erstmal ist es für mich mit meinem kleinen Eurovision-Fan-Herz insgesamt so krass einfach, dass ich die Möglichkeit hatte, beruflich zu zwei ESCs fahren zu können, 2022 und 2023, und einfach die Chance hatte, diese Leute kennenzulernen und Content mit denen zu machen. Und das war jetzt gar nicht Loreen alleine, das war alles irgendwie drumherum. Einfach, ich bin bis heute so, so dankbar, dass ich das überhaupt mitmachen konnte, alles. Und Loreen ist halt ein Teil davon und dass es so eine krasse Experience irgendwie geworden ist. Mein Favorite Moment ist natürlich, dass ich Mother Queen, die Mutter meiner Kinder, Monica Liu, kennenlernen durfte. Und sie mich dann auf dem türkisen Teppich wiedererkannt hat. Das war mein Highlight der Welt wahrscheinlich.
Süß. Ja, die ist ja auch eine Ikone. Kann man ja auch so sagen, oder?
Absolut.
Also Loreen, Monika Liu.
President of Lithuania.
Ja.
President of Lithuania.
Das ist auch noch so geil gesagt. I'm gonna be the president from the Lithuania.
Ja, das ist so gut. Ach, toll.
War schon nice. Was war denn so dein schrägster ESC-Moment oder so Moment, wo du sagst, okay, alles klar, habe ich das jetzt auch miterlebt, oder jedenfalls einen, den du erzählen kannst?
Also was tatsächlich sehr, sehr lustig war, als wir mit Joker Out Verstecken gespielt haben, wo ich einfach nur random in der Küche gesessen habe, einfach als Statist quasi. Das war schon sehr, sehr lustig, aus einer anderen Perspektive außer den Kameras quasi mitzubekommen. Das war so, warum laufen diese Leute jetzt durch unser Haus und gucken unter unsere Bettdecken? Das war funny, aber war ein crazy Moment auf jeden Fall.
Und gibt es so einen Moment, den du nicht so gefeiert hast, vielleicht?
Boah, gute Frage. Nee, also mit den Leuten, die bei uns waren, von den Artists, die wir da irgendwie interviewt haben etc., die waren alle so nett. Also ich kann mich jetzt an keinen erinnern, der irgendwie ätzend zu uns war. Das sind halt auch am Ende des Tages nur Menschen. Und die wissen, was für ein großes Ding das ist und was für eine Repräsentation die machen oder haben. Und ich glaube, die sind auch erstmal so ultra dankbar, dass sie überhaupt da sein können. Und haben auch gar nicht so die Diva-Attitüde oder sowas. Klar gibt es so ein paar irgendwie, die ein bisschen crazy sind oder sowas, aber sind alle so nett eigentlich immer gewesen.
Naja, dann sei mal froh, dass du nicht so viel in der Bahn unterwegs bist, scheinbar.
Ich wollte gerade sagen, so, ich weiß nicht.
da trifft man auch unfreundliche ESC-Stars, aber ich darf dazu nicht mehr erzählen.
Per
Autsch, okay.
Gerichtsurteil. Per Gerichtsurteil noch nicht mehr so viel. Nee, aber ich hatte dieses Jahr zum ersten Mal, also ich war ja beim Contest 2019 dabei, aber da hatte ich noch nie so viel Kontakt mit den Acts. Jetzt dieses Jahr dann schon viel mehr und ich muss sagen, es waren alle nett, also von den Acts her. Nur ich habe halt auch dann gemerkt, wie die Manager, Delegationsleute halt echt auch
Ja.
ziemlich. Ja.
Ja, okay. Das sind ja aber nicht die Artists selber.
Nee, natürlich nicht, aber ich finde, das taintet dann schon manchmal so ein paar Situationen, die man mit den Acts dann hatte. Also ich, bei mir zum Beispiel, wenn, ich hatte auch, ich will jetzt die Leute nicht nennen. Ich glaube, ich habe eine mal genannt, aber das hat mich richtig angekotzt damals. Egal. Aber du hast halt eine coole Interaktion. Oder du sprichst halt einfach die Person dann an und die ist dann voll nett und will mit dir sprechen und sowas, aber dann kommt jemand richtig ruppig und ich weiß schon, die Leute müssen ja aufpassen, dass die Künstlerinnen und Künstler natürlich den Zeitplan durchgehen und also ich check das schon, also aber man kann es auch alles freundlicher machen und man kann auch anbieten was anderes oder sagen so, hey, wir haben keine Zeit, aber wir sind an dem Tag vielleicht da und da oder schick uns doch bitte eine Anfrage per Mail oder so,
Ja. Ja.
statt irgendwie richtig asi zu werden.
Also
Sorry.
da tatsächlich, falls wir noch einmal kurz auf tollste Momente zurückgehen können, da muss ich nämlich an was denken. Es war die Managerin, nee, nicht die Managerin, aber irgendwie Delegationsleitung von Belgien 2023, also in dem Gustav-Jahr. Und die war schon an den Interviews so super süß, so eine Mutti halt, so eine Mutti. Keine Ahnung, so 50 Jahre, so eine Mutti. Und dann haben wir die auf dem türkisen Teppich wieder getroffen und es war so kalt, weil irgendwie dann der Schatten von dem Haus kam und eigentlich waren es irgendwie nur 17 Grad und wir haben uns den Arsch abgefroren. Und dann kam sie und hat gecheckt, dass mir super kalt ist und hat meine Hände genommen und unter ihre Achseln geklemmt. Also
Oh.
ich hinter der Balustrade vom Teppich und sie auf dem Teppich und ich stand da nur so mit meinen Händen zwischen ihren Achseln und dachte mir so, wow, das ist ein Moment für die Geschichtsbücher. Das war toll. Also auch, es gibt auch wirklich tolle Leute, die dann da quasi
Ja,
hinter
absolut.
den Kulissen ihre Dinge verrichten.
Absolut.
Ja, ich glaube auch, das ist echt individuell total unterschiedlich. Also ich hatte in Malmö, aber dazu muss man halt auch wirklich sagen, dass die ganze Atmosphäre in Malmö dieses Jahr halt generell schon mal angespannter war. Und ich hatte den Eindruck, dass da die Delegationspersonen so eine ich will nicht sagen Aggressivität, aber oder Aggression, sondern eher so eine grundängstliche Stimmung irgendwie auch hatten. Und
Ja.
irgendwie selbst total unsicher waren, wie streng sie jetzt sein sollen. Das hat man halt in Malmö schon gespürt. Aber wie gesagt, da können die Artists natürlich überhaupt nichts dafür.
Klar.
Haben wir eigentlich beim Vorgespräch, haben wir es da schon von der, ich will nicht dunkle ESC-Zeit sprechen, aber von den Jahren so 2002, 2003 gesprochen? Das war davor, oder? Ich glaube, das hatten wir. Ich glaube, das hatten wir vorgespräch. Aber mich würde es interessieren, wie sich für Bruder der ESC so entwickelt hat. Ob du findest, dass die Lieder zwar kommerzieller sind, aber leider nicht mehr so iconic, oder?
Okay. Also ich sag mal so, die Zeit bis 2008 habe ich halt aktiv nicht mitbekommen. Das habe ich halt alles in der Retrospektive erst irgendwie für mich so ein bisschen mitbekommen. Und ich finde, man kann das immer so super schlecht vergleichen, weil es sind einfach andere Zeiten. Die Technik ändert sich, die Musik ändert sich, alles ist irgendwie, es ist halt alles anders. Und es gibt in jedem Jahr ikonische Songs. Und ich denke einfach, dass wir so ein bisschen wie gerade die No Angels wieder voll im Hype sind, so irgendwie, weil die halt gerade einfach wieder iconic sind, weil man sie damals geil fand und irgendwie ist die Generation, die sie damals geil fand, findet sie auch heute wieder geil. Und ich kann mir halt vorstellen, dass wir gucken jetzt auf diese Songs, die damals ikonisch waren und denken halt, meine Fresse, die sind immer noch super ikonisch. Würde jetzt ein 12-jähriger Horst sich den Song anhören, würde der wahrscheinlich denken, ach du meine Güte, was ist das denn? Weil der damit nicht aufgewachsen ist und nicht die the significance von diesen Titeln, sage ich mal, mitbekommen hat. Deswegen würde ich gar nicht unbedingt sagen, das ist schade, dass es das nicht mehr gibt, sondern es ist cool, dass mal was anderes ist, aber wir haben die Sachen ja. So, sie bleiben ja bei uns. Musik bleibt ja, das ist ja das Schöne.
Ja, das stimmt allerdings. Hattest du denn aber in den letzten Jahren, wenn man schon mal so ein bisschen kritischer darüber nachdenkt, einen Gewinner oder einen Gewinner-Act, wo du gesagt hast, das kannst du bis heute irgendwie gar nicht nachvollziehen, dass der am Ende den ESC-Sieg geholt hat?
Also ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen nachvollziehen und das Gutfinden, dass ein Song gewonnen hat. Mhm. Ich müsste jetzt selber erstmal überlegen. Also soweit, also zum Beispiel, ich bin absolut kein Fan von Toy. Also nicht mehr, ich fand den damals irgendwie ganz cool, aber ich finde den mittlerweile ziemlich nervig tatsächlich. Mhm. Aber ich kann total nachvollziehen, warum der gewonnen hat. Also weil es spricht einfach ein Riesenpublikum an, es war eine geile Show, es war mega cool inszeniert. Aber den fühle ich einfach, also ich finde den eher anstrengend, den Song tatsächlich mittlerweile, weil das einfach so viel ist, so melott irgendwie. Jetzt muss ich selber gerade nochmal überlegen. Und Arcade tatsächlich fand ich immer ein bisschen langweilig, persönlich, also persönliche Meinung. Aber ich kann auch wiederum verstehen, warum Duncan gewonnen hat, weil es ist einfach ein Moment gewesen. So, aber auch für mich wieder, ich finde den Song halt nicht so bombastisch.
Okay, wow.
Ich finde den schön. Ich finde den schön, aber jetzt nicht, oh mein Gott, krass, bester Song der Welt muss den ESC gewinnen. Also das ist es einfach nicht für mich.
War sowas für mich auf jeden Fall. Aber dafür bin ich halt bei Tattoo raus, leider.
Was?
Ja, okay, Tattoo, ja, okay, check ich auch ein bisschen tatsächlich, weil es einfach so predictable ist.
Ja, ist es. Und ich kann auch einfach, wie du sagst, nachvollziehen, warum er gewonnen hat und qualitativ und Loreen und alles, aber musste der tatsächlich gewinnen? Musste wirklich Loreen noch einmal gewinnen? Also mittlerweile bin ich dann doch auf den Dampfer, wo ich sage, nee, komm, das war Finnlands Jahr, Leute.
Das war Finnlands Jahr,
einfach. Also, ja, ich weiß, Rick, du bist voll dabei, aber komm, können wir uns ein Jahr suchen, wo wir uns einig sind, vielleicht, dass er
das nicht. Ich möchte noch ganz kurz, nein, Moment, so können wir das jetzt nicht abfrühstücken. Ich würde noch gerne kurz dazu was sagen. Also ja, ich verstehe, was du meinst, dass Kerja vielleicht was Neues beim ESC war und es nicht so vorhersehbar war, das würde ich absolut nicht abstreiten. Aber man muss da auch mal sehen, Loreen hat damit trotzdem Geschichte geschrieben. Sie ist die erste Frau, die zweimal den ESC gewonnen hat. Wer hätte es denn sonst verdient gehabt, nochmal den
Monica ESC? Monica Liu.
Ja, aber die hat ja noch nicht mal einmal den ESC gewonnen. Ich meine, jemand, der schon mal gewonnen hat.
Ja, aber das kommt ja noch. Also jetzt würde ich mal ganz entspannen hier, ja?
Ja,
don't forget her.
Nach ihrer Präsidentschaft, auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, sie muss erstmal ihr Land führen und dann let's fetz.
Ja, ich meine, Green ist halt auch 40 gewesen bei ihrem zweiten Sieg. Und die Monika, dann hat sie auch nochmal 20 Jahre Zeit oder so.
Ja, siehst du, easy peasy.
Im Mandela-Effekt, ich dachte lange, dass Celine Dion zweimal gewonnen hat.
What the fuck?
Hä?
Ja.
Warum? Oh,
darf ich fuck sagen?
Ja.
Du darfst ja alles.
Oh. Naja.
Okay, dann nicht.
Naja. Du hörst es dann später wahrscheinlich an und es ist so viel gebliebt.
Ja, genau.
Jedes Mal, wenn Iconic.
Ich rede gar nicht, ich bin gar nicht da. Einfach die Hälfte ist nur so ein Piep.
Nein, wirklich. Also, okay, wisst ihr, was ein Mandela-Effekt ist?
Ja.
Okay. Für die das vielleicht nicht wissen, das ist etwas, was vielleicht in der Allgemeinheit so wahrgenommen wird, aber nicht stimmt, wie zum Beispiel, dass Nelson Mandela gestorben ist, aber der ist dann viel, viel später gestorben. Also das dachte man irgendwie schon Anfang 2000er oder sowas. Und es gibt auch mit Pikachu, dass der
Streifen am Schwanz hat.
Genau. Das stimmt auch nicht. Oder so ein paar andere Dinge. Und bei mir, ich war irgendwie der Überzeugung, dass Celine Dion zweimal gewonnen hat. Aber
bezeichnet man das nicht nur so, wenn es wirklich viele Menschen denken? Ich glaube, du bist der einzige Mensch.
Ich wollte es gerade sagen. Also es ist offensichtlich kein Mandela-Effekt.
Und also vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart bei ESC Bald.
Ja, war scheiße.
Schaut ihr doch das nächste Mal wieder an. Nee, alles. Ah ja, stimmt. Aber ich glaube, vielleicht geht es auch anderen Leuten so. Egal. Gut, weiter geht's. Ich will aber nochmal was zu den dunklen, vielleicht dunkleren ESC-Jahren sagen, weil ich finde, wir hatten schon eine qualitative Delle. Die war jetzt bei der Iconigkeit vielleicht nicht da, aber ich finde so zwischen 1999 und 2000, keine Ahnung,
drei, auf jeden Fall
die Nullerjahre, ich glaube, also die waren, fand ich jetzt nicht so nice. Und in den 90ern waren es vielleicht viele Beiträge, die etwas langweiliger waren und ein bisschen lame und Irland wieder mit wunderschönen Balladen, aber es war immer wieder das Gleiche. Aber nicht so krasse Ausfälle, wie wir dann aber dann später hatten. Später hatten wir richtig Trash.
Also ja, später war halt ein ganzes Jahr Ausfall.
Ja,
also dann hattest du halt nur Ausfall. Das war halt auch nicht gut.
Weil zum Beispiel 2000 ist einer der Jahre, die ich halt tief in meinem Herzen habe. Und weil das so die ersten Jahre, wo ich dann so richtig in invested war. Und
wie
dann,
bist du denn?
Max, du hast heute echt geschädigt hier.
Wie du, ich habe nur mit minus 1 angefangen.
Oh.
Nee, aber du musst nochmal einen Podcast von uns hören, ich habe schon 98 angefangen. Und für mich ist der Jahrgang echt super und Dänemark verdient es der Sieger. Und aber wenn man sich so anhört, was das sonst noch dabei war. Könnt ihr euch vielleicht an Nordmazedonien damals erinnern?
Banger! Nein, I'm joking. Es ist kein Banger.
Aber weißt du jetzt gerade wirklich aus dem... Wartet, Moment. Ihr wisst,
ist das nicht
FF,
so eine Mädelsgruppe gewesen?
War
2000.
So eine
Frauengruppe?
Ja, genau. Ja, das ist richtiger Trash, Leute.
Tja, Rick, who is the expert now?
Ja, ich bin halt nicht so alt wie ihr. Ich kann mich daran erinnern.
Wer sich an Nordmazedonien... Ja.
Damals noch mit dem geilen Namen.
Nee, ich aber
Fim Jim Jim, wie Anke Engelke gesagt hätte, Mazedonien.
Das war richtig geil.
Oh, toll.
Nee, aber ich finde, es wurde dann echt besser. Aber ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, dass einfach viel mehr Länder mitgemacht haben. Und da war vielleicht die Fülle an...
Osteuropa hat das Feier gebracht.
Das stimmt.
Ja, das stimmt echt.
Die haben echte Passion.
Also der ganze Balkan, der hat da Herzblut reingesteckt und ganz Westeuropa war schockiert.
Ja, das stimmt.
Und ich wollte halt dann auch mal slayen.
Ich wollte nämlich ganz kurz noch einwerfen, dass ich jetzt im Nachgang, wenn man sich diese Jahrgänge nochmal anschaut, das Gefühl habe, dass alles, was in den 90ern eigentlich auf der Welt musikalisch passiert ist, wurde beim ESC in den 90ern, also gerade so Ende der 90er, halt komplett ignoriert und irgendwie gar nicht gezeigt. Und es wurde dann sozusagen nachgeholt, 5 Jahre später. Und deswegen ist dieser ganze Techno-Trash in Anfang der 2000er drin.
Ja, das stimmt.
Oder? Das Weil stimmt. Eigentlich hat man ja diesen Eurodance und Techno so in den 90ern eher gehört.
Ja, das sagte doch auch Petra Merde und Manselma Löff in Love, Love, Peace, Peace. Da ist doch auch dieser eine Teil. Eigentlich ist der Song 20 Jahre alt, aber ein DJ macht das Ganze ein bisschen fit oder
ja,
irgendwas.
Genau, das ist, ja, genau. In real life, this is 20 years ago.
Ja. Ja.
Stimmt das echt, weil es gab öfters mal wieder Momente, wo dann Leute gesagt haben, wisst ihr was, Leute? Wir scratchen da einfach. Wir haben einen DJ. Rumänien 2003, das war auch
aber,
Anfang 90er.
Sorry, Safri Duo Inspired. Also, nehmen wir auf jeden Fall mit. War auch 5 Jahre zu spät, aber war richtig gut.
Oh, 2005 dann Rumänien.
One Ach, Life? Sorry, ich meine auch 2005. Ich meine gar nicht 2005.
Ja, Belgien.
Ich meine One Life. Sorry. Nee, nicht Belgien. One
das
Life.
Ist aber echt, das ist ein starker Beitrag. Liebe ich. Das
nee, ich meine nicht. Ich meine Rumänien 2005.
Was meinst du jetzt, Rick?
Hey, Doktor.
One.
Ja, Life. Das meine ich doch auch.
Ja, das ist... warum das keine Grammys gewonnen hat, das weiß ich heute.
Ja.
Sind die nicht letzter geworden?
Nee, aber das Krasse war, Xandi, die so gefühlt 1,90 war, Xandi war heiße Favoritin und Stefan Raab hat überall gesagt, wenn uns jemand gefährlich werden kann, dann auf jeden Fall Xandi aus Belgien und so. Ja. Und Leute. Ich habe das so gefeiert, bis sie aufgetreten ist.
Oh, damn.
Aber das war doch gar nicht so schlecht. Also da gab es halt deutlich schlechtere.
Aber der war auch, nicht so gut.
Also das war auch schon nicht gut.
Der war nicht gut. Vor allem, das war so der 2004 war das erste Jahr, wir springen jetzt ein bisschen rum, aber ESC bald. 2004 war das erste Jahr, da kamen erst recht Leute mit den geilen Stagings, weil davor war es so,
ja.
Oh, 2002, die hat ein Trickkleid, oh, 2003, die hat ein paar Schleier, aber 2004 kam dann Griechenland mit Show, dann kam die Ukraine mit Show, da
gab's schon. Stimmt, die Ukraine, die hat wirklich die glorreichen Zeiten zum ESC gebracht, finde ich, weil seitdem die Ukraine dabei ist, geht's ab.
Ja. Die Ukraine ist einfach die Glorie des Eurovision Song Contest,
das
wenn wir das mal so sagen können.
Irgendwo stimmt es auch. Irgendwo stimmt es komplett. Bin ein bisschen neidisch, dass die Ukraine aus manchen Beiträgen das gemacht hat, was sie dann gemacht haben.
Also, Kings and Queens of Revamping.
Ja, komplett. Echt so. Ich habe letztens mal die Ursprungsversion von Show Me Your Love 2006 gesucht.
Oh!
Und die war Terror. Es war Terror. Ja. Als hätte ich das aufgenommen mit so einem MIDI-Dingsgerät. Also richtig schlimm. Und dann hat es irgendein DJ hat es zu sich genommen und dann auf einmal zack. Und dann hat die gesagt, und jetzt werde ich noch dabei Seil springen und ich habe ein Tambourin. Und dann machst du der Auftritt.
Ja, sie spuckt Feuer, taucht dabei. Alles.
Richtig geil.
Aber bleiben wir so ein bisschen dabei. Gibt es Beiträge, die du, also gibt es ein All-Time-Favorite? Kannst du das benennen? Ein Song, wo du sagst, okay.
Ja, ich glaube, ich habe mich da selber so ein bisschen hingebaitet, dass ich einfach so viel drüber gesprochen habe, dass ich einfach nicht anders antworten kann und sagen muss, dass Sentimental einfach the song of the century of my life ist.
Aber fandest du da
aber es gibt halt auch so Songs
Gesamtpaket toll? Also wenn du alles mal
mit, alles
auch das Staging.
Ja, aber natürlich, sie ist da, das reicht. jetzt mach mal Monika Liu hier nicht.
Es war nur eine Frage.
Sorry, aber ich lege hier gleich auf.
Nein, aber mich würde es auch interessieren, weil es ist schon der schon coole Beitrag, vor allem sie und es lebt ja auch von ihr und sowas. Aber ich würde gerne wissen, so was daran dich so sehr triggert. Also ist es so dieser nostalgische Vibe, ist es das litauische?
Ich glaube, die haben einfach, ich weiß nicht, they put crack in it. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das. Und ich kann es nicht beschreiben. Es ist nicht beschreibbar. Es ist eine Sucht. Es ist ein Mantra. Es ist ein Lebensgefühl. Sentimental ist ein Lebensgefühl für mich.
Wie oft hörst du den Song pro Tag?
Nur. Ich höre nichts anderes. Nein, also ich höre den auch gar nicht so exzessiv, aber ich meine, ich muss persönlich auch sagen, ich höre Eurovisions Musik auch nicht so exzessiv. Also ich habe einen sehr, würde ich jetzt frecherweise behaupten, einen sehr broaden Musikgeschmack. Und ich höre auch sehr viel außerhalb von Eurovision. Deswegen, wenn der in meiner Playlist irgendwie auftaucht, dann höre ich den und schreie mit. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich extra mir einen Eurovision-Song raussuche und den spiele. Also passiert selten. Passiert manchmal, aber nicht immer.
Und wenn wir schon über...
Ich brauche Abstand.
...andere Musik sprechen, also wirklich alle Künstler und alle Nationen und alles, was es so auf der Welt gibt, tagtäglich, was so veröffentlicht wird, gibt es da, mit Sicherheit gibt es ja auch Lieblingskünstler und Künstlerinnen, die du hast. Hast du da irgendjemanden in den letzten Monaten so auf dem Schirm gehabt, wo du gesagt hast, der oder die muss einfach zum ESC, das wäre mein absoluter Traum, diese Person beim ESC zu sehen?
So von, also so international oder eher auf Deutschland bezogen?
Alle.
Alles. Europaweit, oder? Kann man sagen. Oder alles.
Europaweit. Genau. Ja. Also, ja, true. Also ich hätte super gerne den und den für Uruguay. Ja, genau. Nee. da habe ich mir doch mal eine tolle Liste hier aufgeschrieben. Ich habe tatsächlich so ein paar, wo ich immer mal wieder denke, Mensch, das wäre doch eigentlich mal toll. Soll ich jetzt einfach diese Liste runterrattern?
Nee. Fangen wir doch mit Deutschland an. Gibt's in Deutschland irgendjemanden, wo du sagst, okay, die müssen dahin?
Also ich hatte jetzt ja schon mal bei euch so ein bisschen auch in die Liste geschaut, weil ihr habt ja schon mal diese Wunschliste auch für Deutschland veröffentlicht, die jetzt eure FollowerInnen quasi so ein bisschen aufgeschrieben haben. Und da war jetzt eine Person drin, wo ich gesagt habe, yes, 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 please, please, please. Und das ist Berg, den ich als einen extremst talentierten Künstler, Songwriter und ich glaube, ich weiß gar nicht, produziert er selber?
Ja.
Weiß ich gar nicht genau. Ich glaube auch, ne?
Ja.
Wahrnehme. Also ich würde es eigentlich als Künstler wahrnehmen, weil das, was der macht, das ist nicht nur Musik, das ist ein Kunstwerk, finde ich. Ja. Und ja, es ist auf Deutsch, was ich erstmal schon mal super finde. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass so wie er performt und so wie er singt, ich habe mir auch schon mal ein paar Live-Performances angeschaut, der überträgt ein Feeling und kann damit absolut Menschen erreichen, die die Sprache nicht sprechen, in der er singt. Und ich finde, die Musik ist episch, die kann man krass inszenieren, sehr, sehr hochqualitativ, würde ich jetzt frecherweise behaupten. Deswegen von eurer Liste, die ihr jetzt auch schon hochgeladen hattet, ist auf jeden Fall Berg auch auf meiner Personal-Liste mit drauf.
Vielleicht so ein bisschen für Kontext. Wir haben in diesem Jahr bei SC Kompakt die Wunschliste aus dem Boden gestampft. Und zwar möchten wir von euch Leserinnen, Leser, Follower, Followerinnen wissen, wen ihr euch für den ESC wünscht, für die Dachländer und oder Dachelländer. Es gab mal auch die Anfrage, warum Luxemburg nicht dabei ist, aber können wir vielleicht aufnehmen. Genau, und dann kamen echt viel, ich habe das Ganze begleitet und es kamen echt hunderte und aberhunderte von E-Mails. Ich weiß nicht, ob es, ich glaube nicht, dass es 1000 sind, aber es sind echt, echt sehr viele E-Mails, die da kamen und viele Vorschläge auf Social Media und so. Und es war echt eine krasse Arbeit, da Strichliste zu führen.
Glaube ich.
Aber ja, und dann war es aber trotzdem überraschend, dass manche Acts, von denen man gedacht hätte, dass die bestimmt genannt, also die wurden auch alle genannt, aber es waren dann doch viele, viel mehr Leute, die Edna zum Beispiel, also die Band, vorgeschlagen haben, wie dann Rammstein.
Banger, toll auch.
Ja.
Edna, mega.
Aber die wurden alle genannt, weil die haben sich ein paar in der Kommentarliste dann beschwert, so hey, da fehlt doch der. Also es wurden echt alle genannt, aber das waren halt die mit dem gemeinsamen Nenner. Und ich muss auch sagen, also ich habe viele auch erst dadurch kennengelernt, wie zum Beispiel Berg, und der wurde sehr, sehr, sehr oft genannt. Ich will jetzt hier nicht sagen, wer am meisten genannt wurde und so, weil
Helene Fischer.
Nee, ja, also Michael, wirklich oder? Nicht. Also vielleicht, wenn ich mal betrunken bin, dann erzähle ich das dann. Dann trinke ich einen Wildberry Lillet, aber ich werde es
nicht erzählen. Ja.
Und als ich dann so Berg durchgehört habe, dachte ich mir, okay, nice. Und das neueste Lied, das habe ich dann auch in den Artikel gepackt, still. Hätte ich es nicht beschreiben können, wie Bruder es gerade beschrieben hat. Also schon arg nice. Und Rick, hast du da von denen, die bei uns in der Liste, wir haben jetzt zu der Zeit der Aufnahmen haben wir Schweiz und Deutschland veröffentlicht. Gibt es da ein Act, wo du gesagt hast, ja, auf jeden Fall?
Tatsächlich, und das habe ich aber, muss ich auch sagen, überhaupt gar nicht erwartet, aber schon damals bei ihrem allerersten Hit, da habe ich durch Zufall überhaupt nur erfahren, dass die aus Deutschland stammen, und zwar Milky Chance oder Milky Chance. So. Nein, weil ich finde, Milky Chance klingt halt einfach gar nicht typisch deutsch. Also es gibt natürlich viele Bands, bei denen man das erstmal nicht so vermutet. Und ich hatte damals aber schon so halt international Vibes und dachte so, okay, mega, mega coole Band oder mega cooles Duo. Und die hatte ich auch in den letzten Jahren immer mal wieder im Kopf. Aber dass die dann wirklich so oft genannt werden und in dieser Liste auftauchen, das hat mich echt positiv überrascht. Ich finde, dass man daraus viel machen kann bei den beiden. Ich denke aber, dass die leider zu der Gruppe von Acts gehören, die nicht am ESC interessiert sind. Einfach weil in Deutschland in der Musikszene diese Angst des Scheiterns viel zu groß ist. Und ich glaube, deswegen würden die gar nicht dabei sein. Aber da, also wenn es jetzt nur um diese Liste geht, muss ich sagen, waren die so mit meine Favoriten eigentlich. Und bei der Schweizer Liste, da ist es ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Also klar, diese offensichtlichen Acts wie Stefanie Heinzmann oder Luca Henny würde man natürlich gerne sehen beim ESC, beziehungsweise nochmal sehen. Aber da war so eine Rock-Metal-Folk-Band irgendwie dabei. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißen, aber die fand ich total interessant, weil das eben so ein bisschen Spice in die Competition geben würde, weil es halt mal was komplett anderes wäre aus der Schweiz.
Luca Henny würde ich auch gerne wieder sehen.
Ja, natürlich.
Sehen, ja.
Sehen.
Ja, beim ESC sehen. Also, na egal. Okay. Gibt es da, okay, ich muss auch vielleicht nochmal darauf hinweisen, bei ESC Kompakt gibt es halt, wie gesagt, die zwei Listen und da kann man auch abstimmen und wir werden natürlich wissen, wen ihr von der Liste dann am besten findet und auch kommentieren. Und demnächst kommt auch Österreich raus, wahrscheinlich zum Zeitpunkt hier schon veröffentlicht ist der Podcast, gibt es auch schon Österreich, also dann haben wir die drei Länder schon. Und jetzt würde es mich auch interessieren, beziehungsweise ich überlege gerade, ob ich da irgendjemand habe, der mir fehlt bei Deutschland. Ich muss sagen, ich habe da schon beim letzten Podcast drüber gesprochen, Sophie Tucker, weil sie Deutsche ist auf jeden Fall und ich mag die feiern die Musik gerade. Die haben gerade ein Album rausgebracht, Brad, und irgendwie, also ich höre es hoch und runter. Und ansonsten,
Brad, ist das nicht Charlie XCX?
Nein, Brot. Die haben eins.
Ach so, Brad. Ach, ich dachte, ich Brad. Auch, ja. Und ich war gerade so, ja. Sorry, ja. Aber ich glaube, du verwechselst du was. Also.
Nee, nicht Charlie. Aber die können zum Beispiel, komm, jetzt können wir ja einsteigen mit international. Die können doch für UK was starten, oder?
Na, sicher. Ja, ach, die hat da absolut niemals Interesse dran. Aber, also ikonisch wär's.
Ja, aber wer hätte gedacht, dass Olli Alexander oder keine Ahnung wer. May Müller, hättet ihr jemals gedacht, dass May Müller?
Hätte ich sie vorher gekannt? Wahrscheinlich nicht.
Hey, UK ist halt auch nochmal so ein Thema für sich. Die haben so viele gute Leute und so geile Producer und alles und kommen dann mit Engelbert Humperdinck um die Ecke. Ich find's unglaublich.
Ja, aber es ist in jedem Land doch so. Guck mal,
UK die Wunschliste. Schon. Hallo, also die haben ja wohl die meiste
Auswahl. Ja, natürlich, in Europa. Natürlich. Natürlich, nee, UK ist schon kriminell, dass die bei dem Musikmarkt das dann abliefern, das stimmt schon. Aber ich finde, hey, die letzten drei Jahre, die waren doch super.
Nach meinem persönlichen
also jetzt
ja, fand ja. Ich auch.
Nicht ja. Alle vom Ergebnis her, aber so vom Song.
So vom persönlichen.
Ich fand's auch super.
Ja, ich auch. Das stimmt.
Ja. Ja, aber nicht vom Rick. Fandest du die letzten drei UK-Songs nicht gut?
Ich persönlich fand die alle gut. Aber die Live-Versionen waren ja oft das Problem. Ne? Also vielleicht holen sie mal einen anderen großen Namen mit einem sehr gut gemachten Song, der aber singen kann. Das ist mein Tipp. An die BBC.
NAU?
Oder? Ganz kurz noch eine Ergänzung, bevor das gleich untergeht. Habt ihr denn noch jemanden, der nicht auf der Liste steht aus Deutschland, den ihr gut fändet?
Der nicht auf der Liste steht? Oder der auf der Liste steht?
Nee, der nicht auf der Liste steht.
Der nicht auf der Liste steht. Tatsächlich habe ich mir drei rausgeschrieben und ganz, ganz weirderweise werden die alle mit Doppel-I geschrieben. Also irgendwie scheint das Doppel-I dieses Jahr bei mir vollkommen hoch im Kurs zu sein.
Solange kein I mit einem Ausrufezeichen also ersetzt wurde, dann ist alles gut.
Hat er nicht.
Ist nicht. Ja, hat er nicht gesagt. Okay. Nee, tatsächlich nicht. Einmal Mowgli, also mit Doppel-I am Ende natürlich.
Oh ja, ja.
Das ist ein Producer und Sänger, der seine Songs aber quasi komplett auch selber macht und aber auch für andere produziert. Habe ich dieses Jahr so richtig lieben gelernt. Mowgli mit Anglerfish finde ich total geil. Das ist mal was ganz anderes. Kann ich sehr empfehlen. Streamt mal rein. Dann habe ich Madani, auch mit Doppel-I am Ende. Das ist eine Künstlerin aus Berlin. Die macht mit einem DJ gerne mal was zusammen, der heißt Lucid. Und die machen so richtig nice und dark Electro-Pop mit so persischen Einflüssen. Auch sehr, sehr nice.
Cool.
Und dann habe ich noch Girl, ist auch mit Doppel-I. eine Band aus Köln. Und da habe ich 2019 den Song Bloodshed für mich entdeckt, den ich bis heute als einen meiner All-Time-Favorite-Songs immer noch nennen würde tatsächlich. Also kann ich auch sehr, sehr, sehr empfehlen, da einfach mal reinzuhören. Wäre cool, wenn da mal irgendwie was bei rumkommen würde. Ist auch sehr, ist auch alles sehr, sehr Nische, aber ich höre halt gerne Nische irgendwie.
Ja, vielleicht besser so wie die altbekannten Namen, die dann halt immer genannt werden. Aber auf der anderen Seite, es ist natürlich klar, dass Helene Fischer und wer sonst bei Deutschland genannt wurde, dass die halt dann hoch im Kurs sind. Das sind echt die bekanntesten Namen. Und dann, wobei ich mir bei Helene Fischer echt nicht so sicher bin, dass sie es nicht doch irgendwann mal probiert. Ist es so abwegig? Ja, ist es so abwegig?
Ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht.
Ich glaube, es wäre ihr egal tatsächlich, ob sie da ablust oder nicht. Sie hat ja ihr Business, sie hat ja ihre Shows, sie hat ja ihren Markt und ich glaube nicht, dass sie da sagt.
Sie braucht's halt nicht, sie braucht's halt absolut nicht.
Aber ja.
Das Ding ist, glaube ich, auch immer, wie man das sieht. Also ich glaube, in vielen Ländern, gerade in den kleineren Ländern, da wird es ja als Ehre gesehen, dieses Land vertreten zu dürfen. Und in Deutschland und wahrscheinlich auch in UK und Frankreich und so, ist es oft so, ja, ich brauche das nicht, ich habe das nicht nötig. Und das ist halt, glaube ich, dieser große Unterschied, weshalb dann auch, wie gesagt, viele bekannte Acts in Deutschland das nicht machen würden. Zum Beispiel, ich habe ein Interview gesehen mit Nico Santos, der hat auch gemeint, da kannst du ja nur verlieren, also das würde ich nicht machen.
Ja, stimmt.
Das ist mir ein viel zu großes Risiko, wo ich mir denke, Junge, du hast mit Lena zusammengearbeitet, du kennst Michael Schulte, es gibt genug Leute, die dann nicht verloren haben. Also irgendwie auch komplett an der Realität vorbei. Und daran sieht man halt auch mal wieder, dass viele deutsche Musikschaffende einfach nur Schiss haben und sich mit der Materie gar nicht wirklich auseinandergesetzt haben. Sorry für den,
das ist schade, aber
für den Real Talk, aber ist halt so.
Real Talk tut gut.
Ja, wenn Nico Santos uns zugehört hat, dann hat er genau jetzt abgeschaltet.
Ey Nico, keine Angst. Everyone Santos. Is welcome.
Herr Santos, wirklich, kommen Sie zurück. Nee, aber ich verstehe das ja schon, in Spanien ist es, sorry, dass ich immer wieder auf Spanien zurückkomme, aber da wird natürlich die besonders laute Fan-Community fragt natürlich die großen Acts. Und dann haben die auch schlichtweg den ESC gar nicht auf dem Schirm. Deswegen haben auch solche Plattformen wie Eurovision Spain und sowas haben angefangen, auch mit solchen Wunschlisten, damit sie Leuten sagen so, hey, es gibt Fans, die wollen euch da sehen, schaut doch mal ein bisschen rein. Und die haben sich dann daraufhin bei Benidorm Fest zum Beispiel beworben. Also es gibt Leute, die haben natürlich viele Vorurteile, aber die würden halt nicht mal die Chance wahrnehmen. Und ich glaube, wenn es so ein bisschen mehr Publik wäre. Ich muss aber auch sagen, in Spanien liegt es auch ein bisschen daran, dass vor Benidorm jeder Angst hatte, dass das Staging da komplett zerrissen wird. Da hat zum Beispiel Barré 2016 die hat erzählt, dass sie halt ihr ganzes Staging zusammengeschrieben hatte und pro Sekunde, welches Licht sie wo will, welche Requisite sie wo will und alles durch. Und dann 2016, Stockholm, ja doch. Und dann war Barré 2000, ja doch, natürlich.
Doch,
das war und dann, ja, 2016.
Das ist richtig.
Und sie hat gemeint, die kamen dann in Stockholm an und das schwedische Fernsehen hat gesagt, nee, cool, aber wir haben niemals USB-Stick, PDF-Datei oder irgendwas bekommen. Oh. Deswegen haben die on the spot haben die dann irgendwie, weil die im schwedischen Fernsehen, die haben dann irgendwie, ich meine, der damalige Delegationsleiter, ich glaube, weißt du, wie der hieß, der hatte zu denen gesagt, ja, schau doch einfach den Auftritt vom Vorentscheid an. Und dann,
was?
Und dann kam die an, die hat dann, das Ding, Barré hat da schon einige Interviews gebracht, wo sie darüber gesprochen hat. Und die meinte dann, Moskau war Soraya, die hat aber auch viel zu erzählen gehabt. Aber die wollte, Soraya hat auch einiges. Barré hat dann gemeint, sie wollte in Stockholm noch abbrechen.
Boah, krass.
Sie hatte gesagt, Anwälte, es wäre ihr scheißegal gewesen, sie wollte da abbrechen. Und dann hat sie es halt dann doch nicht. Aber das ist, und sowas spricht sich halt wahrscheinlich rum und so. Und
ja, klar.
übelst schlimm. Aber und dann sieht man dann wieder Länder wie Italien und dann schlägt sich ja das Who is Who der italienischen Musikszene darum,
das verstehe ich
bei Sanremo mitzumachen. Kann man natürlich nicht vergleichen, weil es ist per se ja eigentlich kein Vorentscheid. Aber trotzdem.
Ja, aber da ist es zumindest so, dass bisher, glaube ich, so gut wie, also es kommt ja ganz, ganz selten vor, dass der Gewinner, der dann zum ESC darf, irgendwie sagt, ach nee, auf ESC habe ich gar keinen Bock, sondern die trauen sich dann alle zum ESC zu gehen. Und wenn wir sowas wie Sanremo hätten, da würde der Gewinner, wenn es ein großer Name wäre, wahrscheinlich immer ablehnen, weil es einfach eine komplett andere Einstellung ist, die man in Deutschland zum ESC hat. Es ist traurig. Ich hoffe, da tut sich irgendwann mal was.
Vielleicht braucht man in Deutschland auch so ein Festival einfach. So Kölnfest oder so.
Kölnfest.
Und dann irgendwann ist es dann so richtig etabliert und dann ist es so eine Hausnummer. Aber bis dahin.
Mal sehen.
Ja, und wir kommen langsam ans Ende unserer Folge. Und da würde ich gerne von euch einfach wissen, also es ist wahrscheinlich, wenn es hochgeladen wird, ist schon September, ab da können die Lieder, die veröffentlicht werden, auch beim ESC mitmachen. Was wünscht ihr euch denn für die neue Saison? Der ESC, wir kriegen morgen mit, ob es in Genf oder Basel stattfindet. Ihr wisst es schon, wenn ihr es jetzt hört. Aber was erhofft ihr euch von der Schweiz 2025 beim ESC?
Boah, also ich wünsche mir einfach eine geile Show. Ich wünsche mir ein bisschen weniger Abseitsstress als dieses Jahr.
Ja.
Und dass es ein geiler ESC wird. Und das traue ich denen zu.
Ja, das würde ich absolut genauso unterschreiben. Ich glaube, so wie alle sich, oder mittlerweile sich echt einig sind, dieses Chaos von diesem Jahr muss nicht nochmal sein. Ich wünsche mir aber vor allem, wenn man das noch irgendwie ganz explizit ausdrücken möchte, dass noch mehr Länder zurückkommen und Luxemburg jetzt nicht für die nächsten 30 Jahre wieder der einzige Rückkehrer war, sondern dass halt noch...
Montenegro, hallo!
Ja, Montenegro stimmt, aber die waren ja jetzt nicht so ewig weg. Also ich wünsche mir dann vielleicht sowas wie Monaco oder so, also so diese kleinen süßen
Zwergstaaten.
Jugoslawien?
Ja. Serbien und Montenegro?
Sowas in der Richtung, genau.
Den schickt Mittelerde nochmal hin.
Ja, genau.
Nee, schon cool.
Ja, aber das finde ich, also ich ganz
dachte,
cool.
Ich dachte, nee, also, es hat, also ihr habt so Pageant, so Misswahl-Antworten gegeben. Das ist auch schön. Ich wünsche mir auch Weltfrieden, aber ich hätte gedacht, jetzt kommt noch irgendwie, also Dotter soll nochmal mitmachen.
Das ist so
schön. Nee, schon alles gut. Nee, alles gut, aber ich, das passt ja auch so, aber, wollt ihr euch auch fragen, wie es mit den Vorentscheid-Season aussieht? Freut euch darauf? Wollt ihr einen Vorentscheid besuchen? Rick, bist du endlich mal in Estland?
Was, du meinst, dass ich da hinfahre?
Ja, oder? Das hast du doch mal, das wolltest du doch mal, oder nicht?
Oh, ich weiß nicht mehr, ob ich das mal gesagt habe. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was ich gestern geredet habe. Kann sein, dass ich das mal erwähnt habe.
Ah, okay.
aber ich
kenne. Du bist Rick übrigens.
Ah, oh, okay, gut, ja.
Ich bin Bruder und das andere, das ist der Max.
Max. Hallo. Max und Bruder. Okay, ich versuche es mir zu merken, eure Namen. aber ich kenne tatsächlich einen, der wohnt in Düsseldorf, glaube ich. Und jedenfalls, der fliegt immer nach Estland zum Vorentscheid, weil er den auch total cool findet. Und er versteht zwar kein Wort, aber es geht ja eigentlich auch nicht darum, weil ich glaube, jeder, der Vorentscheide schaut, versteht nicht viel. Und er findet es immer total cool und mag die Esten auch. Er hat gesagt, es ist ein sehr gastgeberfreundliches Land. Deswegen, ja, fände ich mal ganz cool. Aber vielleicht würde ich auch mit Mello erstmal starten. Ich war ja noch nie beim Melodiefestival.
Okay, das musst du. Oder warst du schon mal bei einem Vorentscheid?
Also, ich war 2019 beim Dansk Melody Grand Prix.
Oh.
Ja, weil ich war mit meiner Family im Urlaub in Dänemark und dann haben wir gesagt, meine Fresse, dann lass doch einfach die paar Kilometer noch weiter nach Horsens, nee, Herning, oh, ich kann mir nicht mehr, ich glaube, es ist
Herning. Ja, Herning war es, ja.
Nach Herning düsen zum Jyske Bank Boxen. Da haben wir uns dann ein Ticket gekauft und haben Liebe ist für alle da gewinnen sehen.
Kannst du bitte noch, wie hieß die Venue?
Jyske Bank Boxen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so heißt, aber damals hieß es auf jeden Fall Jyske Bank Boxen.
Wie lange habt ihr gebraucht von eurem Hotel dahin? Femme Minute?
Ja, das war in Blåvann, also da, wo halt immer alle sind. Oder wie es bei Deutschen bekannt ist, als Blåvann. Das heißt nicht Blåvann, das heißt Blåvann. Und boah, das ist schon eine Stunde Fahrt auf jeden Fall gewesen.
Oh, okay.
Ich find, aber egal, wir waren halt näher dran als Hamburg.
Next Level, ich lieb's.
Ja, wir haben uns ein bisschen verknallt, weil unser Hotel war ja in Kopenhagen. Ich habe es lieben gelernt einfach. Und ich hatte gerade Flashbacks, deswegen, als du es gesagt hast.
Aber nochmal kurz, um dieses Sprachending und nochmal Esti Laul, den estnischen Vorentscheid, zu verbinden. Fun Fact: Einer meiner favorite Sätze, den ich für immer in meinem Leben sagen könnte, ohne davon jemals satt zu werden, ist Laul Nummer 16, La Forza. Esitab, Ilenenecha. Das könnte ich sagen, bis ich sterbe. Ich liebe das geil. So sehr.
Ja, Laul Nummer 16. Ist auch mega. Oh. Ich liebe die.
Oh, toll.
Irgendwann wird der Satz für irgendwas zu gebrauchen sein.
Der kommt auf meinen Grabstein oder sowas. Da kommt dann hin irgendwie He loved Monica Liu and Laul Nummer 16. Irgendwie sowas.
Geil. Aber kannst du auch auf Esitab zählen? Von 1 bis 10?
Üksi koksi, nee, ich kann, nee.
Stimmt.
Nur Finnisch bis 30.
Ja, X ist 1, oder?
Üksi koksi kolme.
Oh, ist toll. Es klingt wie ein Gedicht einfach.
Weiß ich nicht. Ja, ist toll. Aber Seize, Nummer 7, das ist mein Ding. Laul Nummer Seize.
Okay. Oh, schön. Was man alles lernt,
ist sehr schön, ne? Ja, das ist ja.
Wirklich, wirklich, so viel. Ey, alles, was ich irgendwie mit Sprache
kann. Ich weiß noch.
Ich hatte. Ja, also. Nee, ich hatte 3 Jahre Spanisch in der Schule, kann da nichts mehr von. Alles, ja. Was ich gelernt habe, sprachmäßig, das ist alles Eurovision.
Das ist echt so. Man kriegt aber echt sehr viel mit durch so einen Vorentscheid und auch so ein Sprachgefühl. Auch bei TikTok gibt es öfters mal so Challenges. Wie viele Sprachen erkennst du? Und alle so, oh mein Gott, wer auf Level 10 kommt? Und ich dachte mir so, oh, wenn ihr alle
so Level 12, weil, da.
Ihr wisst es ja. Ich würde vor allem sagen, 1, ja, montenegrinisch. 2, isländisch. Das ist so krass. Jo. Ich habe einfach nur durch diese Vorentscheid. Ich habe mal, das ist sehr lange her, aber griechischer Vorentscheid. Und keine Ahnung von Griechisch, aber wir haben ja so viele Lernwörter vom Griechischen. Und da kamen auf einmal mittendrin dann so Nachrichten und da hat die Nachrichtensprecherin gemeint, kataklysisch Apokalypsis, und ich so, was ist los? Apokalypse. Das war einfach nur wahrscheinlich Ende. Jetzt, wenn irgendein Grieche zuhört, dann heißt Apokalypsis oder irgendwas ähnliches wahrscheinlich Ende von irgendwas. Aber es hat sich so dramatisch angehört, und ich, wie bitte?
Astrafileas, doblemas nisaki, inotheos, und so weiter und so fort.
War das hoch, war lyrisch oder war das griechisch?
Ich habe gar keine Ahnung. Okay. Das war eine Zeile aus dem Vorentscheid-Song von, boah, jetzt muss ich, von 2015, Yas Irsitaki von, ich habe nicht gemerkt, wie sie heißt, Tomai Apergi, jetzt weiß ich wieder, wie sie heißt.
Wow, das ist okay. Aber beeindruckend. Aber gibt es denn ein Wort, was ihr in den meisten Sprachen kennt?
Boah,
es ist eine wie sehr spezielle Frage, ich weiß.
Ja, also ein Wort, das es in den meisten Sprachen gibt? Oder?
Nee, dass ihr in den meisten, also ein Wort, das ihr in die meisten Sprachen übersetzen könntet durch den ESC.
Boah.
Okay. Also wahrscheinlich ist es, weil ich auf Estnisch sagen kann, Laul Nummer 16, ist es wahrscheinlich 7. Das Wort ist.
Kannst du das auch in anderen Sprachen?
Naja, ja. Also. Französisch, Spanisch, Englisch, Italienisch.
Also bei mir ist es eindeutig Liebe, weil gefühlt in jedem Song, in jedem Vorentscheidssong ja über die Liebe gesungen wird. Zum Beispiel auf Albanisch Dashuri und auf Estnisch Südamel und auf okay, mir fällt jetzt gerade nicht, okay, doch, mir fällt bestimmt noch mehr ein, wenn ich drüber
nachdenke. L'amore.
L'amore, ja. Oder
Amor.
Aber ja, Corazon kommt auch oft vor. Also Herz ist, glaube ich, auch verbreitet.
Heißt auf Albanisch Nezemer.
In welchem Lied ist es?
Nezemer, oh mein Gott, noch ein Fun Fact. Und der linkt perfekt zu ESC Kompakt damals, als es noch der Prinzblock war. Weil das war. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, dass damals ESC Kompakt, wie hieß es, Prinzblock, also jetzt ESC Kompakt, den Second Chance Contest ausgetragen hat. Und es muss 2014 gewesen sein. Und da war nämlich Resata Smaja, meine Queen aus Albanien, die dringend für Albanien zum ESC fahren muss, mit dem Song Nezemer dabei. Und mit dem weiß ich noch ganz genau, ich weiß nicht, ob es das Halbfinale war, mit dem bin ich nämlich angetreten, bin ich gegen Mas von Briquette. Heißt die Briquette? Nein. Ich glaube, ja.
Ja,
aus Spanien,
ja.
Oh, rausgeflogen.
Ja.
Und zwar nur richtig knapp. Ich weiß, als wäre es gestern gewesen. Und das ist noch ein kleiner Funfact.
Aber der wird schon gefeiert. Das Lied wird schon sehr gefeiert, das stimmt so.
Aber es war live ja Hölle.
Nee, es war viel Hölle. Ne? Also spanische Vorentscheide, die waren schon, waren schon richtig crunchy. Also die, naja.
Ja.
Leute, wir sind am Ende angekommen.
Das war das Wort zum Sonntag.
Ja. Jetzt dachte ich mir so, okay, nee, das muss jetzt sein. Das muss
erfüllen. Es reicht. Wir müssen schaffen, das Bruder auf hier zu reden.
Nee, also, es reicht. Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Wir hoffen, das war...
Nee, gerne, es war mir eine Freude.
Und hoffen, dass auch Rick uns trotz technischer Probleme gut verstanden hat.
Ja, deswegen, ja, sorry. Ich habe jetzt gerade schon wieder nicht so wirklich viel verstanden. Aber alles gut. Danke, Bruder. Ich glaube, es ging um Dankessagungen.
Ja, irgendwie sowas.
Danke können wir doch auch, danke können wir bestimmt auch auf vielen Sprachen sagen, oder?
Auf jeden.
Grazie.
Kitos.
Oh, Taksimik,
das ist das
Schönste. Ja. Ja.
Oh, Taksimik, natürlich. Ja.
Tusentag.
Warum hast du noch diesen dänischen Slang drin? Also diesen
Tusentag. Mein Vater spricht Dänisch, deswegen Ach kann ich so. Vielleicht ein bisschen noch so.
Okay. Also ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Für mehr Infos natürlich auf escompact.de und auch auf allen unseren Socials und unser Podcast hier, ESC Byte, wenn ihr den hört, dann wisst ihr auch, wo ihr ihn findet, auch in gängigen Podcast-Portalen und ja, bleibt uns gut erhalten. Bis zum nächsten Mal.
Und folgt uns unbedingt auf Instagram, das vergisst Max gerne mal dazu zu sagen. Und lasst uns auch gerne wieder Feedback da zur jetzigen Folge. Und vielleicht
reicht jetzt.
Okay, es reicht. Tschüss.